Ist das eine 90s Sitcom oder das Podcast UFO?
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und natürlich auch wieder mit dabei. Stefan, Markus, Maria, Tietze.
Und man kann es nicht verhindern. Florentin Will.
Nein. Du hast viel probiert, aber es ist immer noch, ich habe mich immer noch durch den Zoll geschlichen und ich bin da. Du bist einmal um die halbe Welt geflogen, aber ich bin dir gefolgt, denn ich folge dir überall hin, Stefan. Genauso wie uns folgt Steffen. Was ist das eigentlich für eine Beziehung zwischen Steffens und Stefans? Ist das eine Hassliebe? Grüßt man sich auf der Straße?
Ich finde Steffens albern, okay. Bin ich ehrlich. Mhm. Und manche Leute nennen mich auch Spaß Steffen. Und ich finde, das ist es auch, ein Witzname. Mhm. Ein spaßiger Witzname. Ich glaube, die dänische Version von Stefan. Und das sagt ja alles darüber aus. Aber du hast ja recht, also man kann Leuten in New York nicht entfliehen. Selbst hier nicht, ist mir auch aufgefallen, denn ich war in einem Laden, Modeladen. Wer steht da plötzlich? Alle Elevator Boys. Um mich herum. Alle fucking Elevator Boys. Und dann bin ich da wieder raus.
Weil
ich wollte
raus.
Ich wollte dann da nicht sein. In diesem, und dann waren die doch alle an den Kabinen und standen dann da oberkörperfrei rum und haben ihre Sachen ausprobiert und,
also,
und haben sich so mit Shirts geschlagen und so. Und da war mir dann zu unangenehm.
Elevator Boys kennt man vielleicht von TikTok, Instagram, Ruhm, sehr, sehr viele Follower.
Mode-Influencer
sexy Boys.
Und Model. Ja, sexy Hot Boys.
Das ist quasi eine Boyband, die nicht singt, sondern Aufzug fährt stattdessen.
Und
unterschiedlicher
Talente. Nee. Und
ach, sie singen
singt.
Auch? Okay, alles klar.
Es ist nur die haben sich halt von der anderen Seite genähert. Also von nicht von der Musik. Bisschen kontraintuitiv, aber sie haben sich von Modeln in einem Aufzug ihrer Boyband-Karriere genähert.
Aber ist es für dich dann ein gutes Zeichen für den Laden, dass die Elevator Boys da sind? Oder sagst du, nee, Yesterdays Laden, das ist nicht Stefan Fashion?
Ganz im Gegenteil, ist wahrscheinlich Tomorrow's Laden. Mhm. Weil, und was sie anhaben, ist, glaube ich, nicht so richtig Stefan Street-tauglich. Ich laufe durch Köln, habe meinen Kaffee in der Hand, Kopfhörer im Ohr und fahre mit dem Fahrrad durch Köln. Da kann ich nicht so Eierkartons
okay,
an mir dran haben
okay.
Oder so irgendwie ein Shirt, was hier auf, so ein puffiges Shirt, was dann am Ellenbogen aufhört. Mhm. Und unterm Ellenbogen hat man dann noch so Armteile, die auch nochmal so große, plüschartige Berge sind. Ich weiß nicht, ob das so Handy ist im
Und dann so ein großer Plastiktotenkopf nochmal an beiden Handgelenken. Einfach
genau.
Aus Coolness.
Und so ein Schleier hinten raus, so ein großer. Du bist krank.
Ich bin währenddessen krank, muss man sagen. Diese Stadt hat mich erwischt und hat mich in die Knie gezwungen.
Ist das die furchtbare Ernährung, die sauballernden kalten Klimaanlagen oder was ist es?
Ich glaube, es ist eine Verbindung und vor allem die Klimaanlagen haben mich wirklich erwischt. Ich bin ja eigentlich sehr kälteresistent, ich mag ja die Kälte eigentlich. Aber hier, gerade in den Subways, also dem öffentlichen Nahverkehrssystem, ist der Unterschied unfassbar. Wenn du auf dem Bahnsteig stehst, ist es wie in einem Backofen. Es ist
1000 Grad, ja.
Warm, du fühlst dich wirklich wie so eine Tiefkühlpizza, die einfach denkt, womit habe ich das verdient, wann werde ich endlich gegessen?
Ja.
Und dann gehst du in den Zug und schlagartig hast du einen 40 Grad Umschwung von 30 plus auf minus 10, schlagartig. Und du denkst dir von ein, das ist wie wenn du so ein wie so eine tiefkühle Hühnchen in eine heiße Fritteuse wirfst
genau.
Oder so. Es ist einfach der schlagartigste oder Kneipp. Temperatur.
Kneipp-Therapie. Kneipp-Therapie ist ja, du gehst langsam durch ein heißes Becken, um dann langsam durch ein kaltes Becken zu laufen.
Okay.
Eisekalt.
Mhm.
Also eigentlich ist ganz New Yorks Aufenthalt ist ein großer Kneipp-Therapie-Aufenthalt.
Und der Sinn von Kneipp-Therapie ist, dass dein Körper sagt so, was?
Maximale Beanspruchung und dann Kreislauf anregend oder sowas.
Okay.
Und das kann man New York wirklich nicht vorwerfen, dass es nicht den Kreislauf anregt.
Ich glaube, gesundheitlich ist das wirklich wie so eine Art Anti-Detox, sondern so eine Max-Detox. Also eine Tox. Also, dass du einfach sagst, alles, was toxisch ist, kriegt dein Körper, um sich abzuhärten. Ich saß in der U-Bahn einem Mann gegenüber, der völlig selbstverständlich einfach neben sich auf den Sitzplatz gespuckt hat.
Mhm.
Ja, das
ich
sind, ihn so, sind so Plastikschalen und er beugt sich so rüber und spuckt direkt, auch kein so ein Sportler-Rotzen, sondern wirklich so ein Bungee-Spuck. So wirklich so ganz, ja, das mache ich jetzt, das passiert jetzt, die Schwerkraft macht
ja.
Seinen Teil. Da ist gar kein Druck dahinter, sondern die Schwerkraft lässt jetzt hier diesen Tropfen fallen. Und ich denke mir, okay, wenn du eh so ein Typ bist, der einfach in die U-Bahn spuckt, dann spuck auf den Boden, aber der hat sich explizit dafür entschieden, neben sich auf den Platz zu spucken.
Und ich glaube, er war krank, mental krank. Er hat dann nämlich noch eine Socke in den Zug geworfen und dann lag da halt dann diese so eine Stoppersocke.
Mhm.
Also eine klassische, wusste ich gar nicht, ich dachte, das wäre ein deutsches Ding, so eine Stoppersocken,
ja.
Die man Kindern anzieht, damit die nicht auf dem Boden ausrutschen, auf glatten Böden. Und diese Stoppersocken hat er einer gehabt, eine gelbe. Und die hat er dann in den Zug geworfen. Mhm. Und dann ist er gegangen, singend. Und dann lag dann diese Socke da. Und irgendwann stiegen immer mehr Leute aus, und die diese Szene beobachtet haben. Und am Ende waren nur noch Florentin und ich da. Die letzten Zeitzeugen. Ja. Weil alle kamen rein und auch ein kleines Mädchen war dann da, also eine Hand der Mutter. Und dann diese Socke angestarrt, diese Stoppersocke. Eine. Man fragt sich, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Und wir waren dann die letzten Zeitzeugen von diesem Mini, von dieser Mini-Saga,
genau,
die passiert ist in der U-Bahn. Und ich fand das total spannend, weil das sind so viele kleine Geschichten und wir waren die Letzten, die noch erzählen können, die Nachfahren noch erzählen konnten, wo die Socke herkommt.
Und natürlich mit diesem Wissen kommt auch eine Verantwortung, ne? Weil ich dachte mir ab jetzt, okay, irgendwann steigt der Typ aus und ich bin der Einzige, der um dieses Spuckepfützchen weiß, soll ich Leute warnen, wenn die sich da hinsetzen?
Erinnerungskultur.
Genau, Erinnerungskultur.
Und du hast ihn nicht
nie
gelebt.
Nie wieder. Es geht ja einfach nur um ein nie
Never
wieder.
Never forget.
Es geht nicht um eine Verurteilung, sondern um ein nie wieder. Und deswegen dachte ich, wenn jetzt jemand kommt, aber man merkt da schon.
Und dann kam, also dann wusstest du ja genau, wohin er gespuckt hat.
Ja, genau.
Und dann ging irgendwann der Mann weg und dann kam so ein Mädchen in unserem Alter, eine junge Frau kam rein und hat sich überlegt, auf welchen sie setzen soll. Auf welchen, ja. Und dann hat sie sich daneben gesetzt, genau, in die Schale.
Ja.
Und es ging wirklich durch uns so ein... Oh,
ja. Oh. Genau, aber ich weiß auch nicht, ob ich eingegriffen hätte, weil man muss sagen, was ich oft gesehen habe, ist, dass New Yorker, bevor sie sich hinsetzen, sehr genau den Sitzplatz prüfen.
Habe ich nicht gemacht.
Also denen ist diese Gefahr vollends bewusst.
Ja.
Und deswegen schauen die sich das genau an. Aber diese junge Frau hatte dann eine Handtasche, mhm, die sie so leicht neben sich gestellt hatte. Und ich habe die gesamte Fahrt nur, ja, diese Handtasche angeschaut, wie die langsam in diese Schale reinrutscht. Ja. Immer näher dieser Pfütze. Ich dachte mir, ab wann sagt man, excuse me, ma'am.
Excuse me.
Excuse me. You're one inch of a giant catastrophe.
What are you saying?
You're about to get spat on retroactively.
Ah.
You see? Und ich dachte mir,
thank you very much.
Das ist so, das ist eine sehr gut gemischte Stadt, muss man sagen. Und da dachte ich mir, es war auch so merkwürdig, jemand mitten in der Fahrt, weil wenn die Person sich hinsetzt, kann man sagen, oh, sorry, da hat jemand neben dich hingepinkelt, okay. Aber nicht dann 8 Stationen später, sorry, jetzt ist ihre Handtasche in der roten Zone, jetzt geht sie in die Richtung. Zum Glück ist es nicht passiert.
Sagt auch aus, ich beobachte sie seit 8 genau. Stationen und jetzt ist ihre Handtasche dem Gefahrengebiet näher gekommen.
Nächste U-Bahn-Geschichte. Ich war auch unterwegs, wir wohnen relativ weit weg.
Wir sind jetzt auch in New York, ich weiß nicht, ob ihr es merkt.
York,
also,
ja.
Das ist noch eine, wenn ihr das nicht mögt, diese Florentin und Stefan erzählen von der großen Stadt, dann müsst ihr nochmal weiter skippen. Nächste Woche sind wir wieder zu Hause.
Patreon-Hörer wissen Bescheid, wir sind nicht im Good Old Kölle, aber auch alle anderen dürfen es, glaube ich, gemerkt haben. Und ja, ich bin der relativ lange Zug gefahren und dann guckt man natürlich so die Leute an, die Wahnsinn. Mir gegenüber saß ein junges Pärchen, ja, wunderschöne Menschen, junge Liebe, ja, und toll, hielten sich in den Armen und sie hatten einfach quasi die Aufmerksamkeit des ganzen Waggons auf ihn, im Sinne von jeder wollte so sein wie die, toll in den Sommertag und so, wunderbar, und ich sitze da irgendwie, Rucksack, Powerbank, Handy, Kopfhörer, sitze da, ungeduscht, mit Sandalen an und fahre da gegenüber mit. Dann fahre ich nachts wieder zurück, selbe Strecke, und sitze da wieder ähnlich deprimiert und dann steigt das gleiche Pärchen wieder ein.
Das heißt, du bist nach Manhattan gefahren. Wir wohnen im tiefsten Brooklyn, im allertiefsten Brooklyn, stellt sich heraus, gefährlich tief.
Ja.
Also Reisewarnung, gefährlich tief.
Ja.
Das ist kein Scherz, aber wir naja, wenn ihr uns hört, heißt es nicht, dass wir überlebt haben. Es
nee,
gibt
überhaupt
noch ein paar
nicht,
Tage.
Überhaupt nicht.
Aber genau, du fährst nach Manhattan rein, es vergehen 5 Stunden, 1000 Züge
ja.
vergehen und du fährst mit dem gleichen Pärchen wieder zurück.
Im gleichen Waggon. Und da,
Ich habe Florentin gesehen, wir saßen gegenüber auf der Rückfahrt. Ich bin nicht mit dir hingefahren, fahren wir zurück, weil wir jetzt immer zusammen zurückfahren abends, weil wir gelesen
Angst
haben, dass
allein.
Es gefährlich ist. So. wir fahren also zurück und Florentin ist raus. Plötzlich Florentins Blick geht rüber, Double Take, und er sieht dieses Pärchen. Und es war ein attraktives Pärchen. Aber Florentin hat unüblich stark gestarrt. Und in seinem Kopf war Wonder, the wonders of life. Also Es war wirklich Funkeln. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich dich angesprochen. Du hast gesagt, mit denen bin ich hingefahren schon. Und ich finde das fantastisch.
Ich dachte, aber was soll ich machen? Soll ich die ansprechen? So im Sinne von, hey, erinnert ihr euch an mich? Ich habe euch schon auch bei der Herfahrt angestarrt.
Nein.
Ich habe euch doch heute Morgen
Dollar.
Schon
ich
angestarrt.
Ich
will keinen Dollar. Ja, das ist ein Riesenproblem in New York, dass dir ständig Dollar angeboten werden. Das ständig, hey, do you want a dollar? Ständig. Und nein, Lass mich in Ruhe.
Ich habe kein Kleingeld, würde ich sagen. Ich will kein Kleingeld, ich will die Geld nicht.
Aber da dachte ich mir so, was machen die mit dieser Information? Weil die sagen sich, wow, krass, vielleicht, wow, das ist der Moment, Antrag oder so, das ist so, okay, jetzt das Schicksal hat uns bewiesen, wenn dieser random German Typ genau mit uns im gleichen Zug fährt, das heißt was. Hab's dann nicht gemacht.
Uiuiui. Ja, kannst du ruhig nehmen. Wahnsinn, also das war dann eine denkwürdige Fahrt auch für mich, weil... Also das war eine Fahrt, wo ich auf deine Hilfe angewiesen wäre, aber du warst raus.
Ich war im Himmel. Für mich war das eine der schönsten Zugfahrten aller Zeiten. Ich habe mich wirklich gefragt, wie funktioniert Schicksal, wie funktioniert das Universum, was ist denn mit der Matrix los?
In dem Moment, wo du nämlich zu diesem Pärchen schaust und raus bist und mir sagst, mit dem bin ich hingefahren und Florentin starrt dir an, setzt sich ein Mann neben mich und die Bahn war voll, aber nicht zu voll und neben mir waren zwei Plätze frei. Und dann setzt sich dieser Mann direkt neben mich und nicht irgendwie, sondern er holt tief Luft und lässt sich richtig reinfallen und sagt, oh, ay, Papi, ay, Papi. Und guckt dabei mich an, Zentimeter von meinem Kopf entfernt, starrt er mich dann an und sagt, oh, Papi. Und ich dachte, holy shit. Und guck oben hin, zur, wo viele Stationen wir noch fahren, 23 oder sowas. Weil, wie gesagt, wir sind sehr weit in Brooklyn drin. Und es war sehr unangenehm, weil er war so nah und hat dann irgendwann angefangen, aktiv Beinkontakt zu suchen, Körperkontakt und ist immer näher herangerutscht und sowas. Und es war tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Jemand hat seine Hand auch so aufs Knie gelegt, dass es dann so zu mir ans Knie geht. Und bei jedem Anfahren der Bahn hat er das so genutzt, um sich näher an mich heranzurutschen, immer mich angeguckt wieder. Also sein Kopf war links neben mir und er hat sich dann immer so umgedreht, dass seine Nase fast gegen meine Wange stößt. Also es war wirklich super unangenehm. Und ich bin so eingefroren und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und habe dann immer mich nach vorne gelehnt ans Handy, um nicht Schulter an Schulter die ganze Zeit Körperkontakt zu haben. Und er hat es immer gespiegelt, diese Bewegung. Super unangenehm. Und dann bin ich ausgestiegen mit dir. Du wie Bambi durch Manhattan tapsend. Ist wundervoll. Diese Stadt ist wunderschön und voller Liebe. Dachte ich, oh mein Gott, ich fühle mich dreckig, ich fühle mich benutzt. Bin ausgestiegen, dachte mir, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Vielleicht war der einfach nur gestresst von der Arbeit. Ay Papi, ay Papi. Aber habe mich umgedreht und er hat wirklich so hinterher gestarrt und mit großen Augen und war irgendwie... Ich weiß nicht, also wahrscheinlich war er interessiert, hat auf jeden Fall sehr stark Körperkontakt gesucht und es war sehr unangenehm und ich glaube, ich wurde noch nie so sexuell belästigt, wie in diesem einen Moment, während du das Pärchen sexuell belästigt hast mit deinen Blicken.
Ja.
Nee, aber du hast ja ausgezogen mit den Blicken.
Ja, krass. Das ist wirklich immer unangenehm, wenn du es erzählst. Das ist furchtbar, ja.
Ja, ist auch furchtbar. Aber inzwischen zum Running Gag geworden bei uns, ay Papi.
Mittlerweile jede Nacht, wenn du schläfst, ja, beuge ich mich sanft über dich und flüster dir ins Ohr. Ah, ay Papi. man sagt es auch so gern.
Papi. Es ist so befriedigend zu sagen. Oh Gott, mach das mal, wenn ich so runterkomme. Aber es war wirklich, es war wie ein Horrorfilm. Weil es auch so ein Catchphrase ist von so einem Supervillain. Ay Papi. Oh, das ist schrecklich. Das war ganz unangenehm. Super nah, super, ja, lange Zugfahrt, aber dann irgendwann waren wir zu Hause. Und es wird immer leerer, diese Bahn. Immer leerer. Und irgendwann ist man alleine und muss dann um die dunklen Häuser ziehen. Und das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder. Und seitdem verabreden wir uns in meiner Stadt und fahren dann wieder. Wenn wir nicht eh zusammen abhängen, fahren dann zusammen nach Hause, weil das ja sicherer ist.
Ja.
Ich meine, es gehört dazu.
Gehört ein bisschen dazu. Und ich meine, es gibt natürlich viele andere Leute, die solche Probleme häufiger haben.
Ja.
Und du hast da einen kleinen Einblick mal reinbekommen, was für viele Leute wahrscheinlich tägliche Realität oder Angst ist.
Ja.
Und ja.
Ja, aber dann wiederum, ne, beste New York Experience aller Zeiten, die mir auch sagt, ich habe New York jetzt durchgespielt, ist, ich war in einem Restaurant, esse, neben mir sitzen vier Amerikaner, reden laut, diskutieren laut, Lunch, offensichtlich so ein Business Lunch, die kamen aus einem der Wolkenkratzer irgendwie und haben sich dann hingesessen ins Restaurant und reden. Und ich höre wirklich den Satz, Jerry Seinfeld is my only celebrity client.
Wow.
Und in dem Moment gucke ich rüber und denke, was? Jerry Seinfeld is my only celebrity client.
Fantastisch.
Und ich fand das so fantastisch, weil er hat davor die ganze Zeit von seinem Agent gesprochen. Das, deswegen hat er schon meine Aufmerksamkeit.
Ja.
Da war ein Typ, der war, also älterer Mann, also auch charismatisches Schauspielergesicht. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist ein Schauspieler. Er hat von seinem Agent gesprochen. Aber sein only celebrity client ist Jerry Seinfeld.
Wahnsinn.
Heißt, er ist irgendwo zwischen oben Agent und unten Client. Heißt, was kann das für ein Job sein? Außerdem habe ich mir dann eine Seinfeld-Folge vorgestellt, wie Jerry Seinfeld herausfindet, dass er nicht bei dem Obersten ist.
Gibt es noch einen Middleman?
Es gibt einen Middleman.
Ja.
Wo ist der? My agent has an agent.
My agent has another agent.
Oh no!
Oh no!
Cut the middle agent. I want the one. I want the over at the top one. My agent has an agent. Aber es passt so, finde ich, sehr. Aber es, genau, also irgendwo in dieser Nahrungskette, die ich nicht verstehe, ist dieser Kerl.
Ja, es ist merkwürdig.
Und er ist nicht Client. Oder ist, ja doch, er ist auch Client. Er ist der Client of a Client.
Na, angenommen, sagen wir mal, du bist Fotograf. Dann hast du einen Agent, der dir die Leute suchst. Aber die Person, die du fotografierst, ist dein Client.
Mhm.
Das heißt, wenn der jetzt Jerry sein, ich sag Jerry, mal Jerry. wenn der jetzt ich Jerry jetzt fotografiert, ist Jerry der Client und aber er hat einen. Haben Fotografenagenturen?
Mhm, ja.
Kann schon sein, oder? Ja. Ich weiß es nicht, die dann die Klienten vermitteln. Ich weiß es nicht genau, aber kann schon sein. Vielleicht macht er Fotos.
Musiker, die. Nee.
Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben eine Sache, die wir unbedingt natürlich machen wollen hier, ist ganz viel Improv-Comedy schauen.
Ja.
Was so ein bisschen der Grund ist, warum wir hier sind, weil wir ja gerade auch eine Improv-Comedy-Show machen, Tizio und Will, und wir wollen viel lernen und Inspiration, und deswegen sind wir hier. Und natürlich so eine klassische Improv-Comedy-Show läuft so ab, dass die Improv-Comedians auf die Bühne kommen und dann fragen sie nach einer Suggestion, also nach irgendeinem Wort oder nach einer Geschichte aus dem Publikum, die dann die Szenen inspiriert, was einerseits so ein bisschen die Spontanität bezeugen soll, dass es wirklich alles improvisiert ist und natürlich so eine Grundlage, damit man nicht komplett ohne irgendwas startet. Und wir beide haben uns vorgenommen, dass jeder von uns eine dieser Suggestions mal sagt.
Ja.
Weil wir sind natürlich auch sehr schüchtern. Klar, wir stehen auch manchmal auf Bühnen und so, aber abseits davon sind wir einfach auch sehr schüchtern.
Ja.
Und deswegen war das für uns eine große Überwindung, zu sagen, okay, wir wollen einmal, wir haben viele Shows gesehen, einmal bei jeder Show auch reinrufen, can we have a word? Und wir rufen rein.
Genau.
Ja.
Und meine Idee, also dann habe ich, man überlegt ja immer mit. Man überlegt ja immer, was würde man gerade selber reinrufen.
Weil es gibt, man muss sagen, es gibt gute Suggestions und schlechte. Wir haben auch bei unserer eigenen Show schon gemerkt, es gibt manche, die kommen sehr oft und sind sehr simpel irgendwie.
Generation Trauma.
Erinnerungskultur.
Transzendentalhumanismus.
Weil grundsätzlich kann man mit allem was machen, das ist ja die Idee von Improvisation, aber mit einer Zeit merkt man schon, dass sich manche häufen, deswegen dachten wir natürlich, wir müssen jetzt als super coole, selber Improv-Comedians, müssen natürlich mega geile Suggestions, wo die Leute sagen, wow, die Szene schreibt sich von selber, da müssen wir gar nichts mehr machen, das ist wie ein Schneeball, der selber rollt, Wahnsinn, das war unsere erwartete Reaktion.
Genau, und dann überlegt man ja immer, man sitzt dann drin und überlegt, was würde man denn sagen. Und mein erster Gedanke war, das war mir so unangenehm in dem Moment, es war mir so peinlich, Stewardess, weil das ist ja auch auf Englisch. Und Stewardess war mein erster Gedanke, der mir kam, reinzurufen. Habe ich nicht gedacht, aber man hat ja immer so einen inneren Monolog und man überlegt, ah, was würde ich jetzt reinrufen, Stewardess fällt mir ein. Und dann war es mir so peinlich, weil es ja nicht mal ist ein deutsches Wort. Ein englisches Wort, aber es benutzt man in Deutschland.
Yeah.
Hier würde man eher Flight Attendant oder sowas sagen.
Mhm. Also du hättest dich sofort geoutet als langweiliger Tourist.
Oh, wie unten, stell dir mal vor, man ruft dann rein, Stewardess und alle so, so wie ein Flight Attendant. Oh, what is that? Ich meine, das ist so ein englisches Wort, aber es benutzt hier niemand.
Sorry?
Handy. Oh, Gott, wie unangenehm. Wie unangenehm. Also das war mir so peinlich.
Aber zum Glück warst du zu schüchtern.
Hab's nicht reingerufen.
Und hast es nicht reingerufen.
Und dann nächste Comedy-Show, die wir sehen, nächste Improv-Show, die wir sehen. Wir sitzen da. Eine Truppe kommt auf die Bühne, sagt, we need the suggestion of a single word. Und es ruft wirklich jemand rein. Stuart. Und Florentin und ich gucken uns beide an und denken, was passiert hier gerade?
Was passiert in diesem Aufenthalt hier? Erst das Pärchen, jetzt Stuart.
Wir sind immer am richtigen Ort und oder am falschen Ort.
Ja.
Es ist irre. Also es war wahnsinnige Protagonist-Energy.
Und anders als wir es erwartet haben, haben die Comedians gesagt, okay, Stuart. Und haben auch einen Flugbegleiter
haben
genau
gespielt.
Haben das Wort zu 100% verstanden.
Ja.
Und hätten auch Stewardess komplett verstanden wahrscheinlich.
Ich dachte, aber Steward heißt auch sowas wie, weiß nicht, so ein jemand, der verantwortlich ist. Ah, geht zum Steward da hinten. Also so, ich weiß es nicht. Also ich habe es irgendwie anders, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass Amerikaner sofort schnallen, ah, okay, man sagt ja auch nicht Steward. Im Deutschen würde man auch nicht Steward sagen. Da wäre es dann zum Beispiel Flugbegleiter wirklich. Auch.
Okay.
Ich finde es merkwürdig. Also komisch. Das war so irre. Also was ein Zufall.
Ich liebe das, dass du dich dafür fertig machst. Steffen, wie kann ich so dumm sein? Wie kann ich so dumm sein? Ja. Die würden dich alle auslachen. Das ist das dümmste Wort der Welt.
Ja.
Steward. Okay, great, thanks.
Great.
Let's go.
Awesome word. Thank you very much. That's cool. You're the best suggestion giver we've ever seen.
Einfach alles nur in deinem Kopf.
Und dann eins für Florentin, denn du hast ein Wort untergebracht. Du hast,
ja,
man fühlt sich schon gut bei der Improv-Show, wenn das Wort von einem kommt, oder?
Ich hab's schon abgehakt. Du musst es noch machen. Wir sind noch ein, zwei Tage da.
Ja.
Da musst du es noch machen. Ich hab reingerufen, Leftover.
Leftover.
Weil ich mir dachte, es ist ein interessantes Wort, weil es heißt einerseits so Reste vom Vortag, Reste
übrig
essen.
Gebliebenes.
Übrig gebliebenes. Aber es ist natürlich auch ein Wort für Leftover, kann natürlich andere Sachen bedeuten. Ja, also der Letzte an der Bushaltestelle oder
der letzte Mensch der Welt.
Der Einzige, der keine Beziehung hat oder was auch immer. Das kann ja ganz
Astronaut,
viele verschiedene.
Wurde auf den Mond gelassen.
Toll, sehr gut. Und Da dachte ich mir, ist vielleicht ein vielschichtiges Wort. Und ja, man fühlt sich verantwortlich dann für die Szene so ein bisschen, wenn die dann auch nicht so richtig gut läuft und man denkt, hätte ich doch nur was anderes gesagt.
Sorry. Ja.
Ja.
Aber ich liebe sie ja, also weil wir haben auch schon gesagt, ein bisschen New York ist, wissen wie sturmfrei haben.
Ja.
New York
ist die USA generell ist einfach wie sturmfrei haben.
Die USA ist sturmfrei. Also wenn du in Deutschland durch so eine Cereal Aisle gehst, also durch so einen Gang, wo nur Kellogg's stehen und Müsli steht, dann gibt's da so drei ungesunde, so Tresor, Cinny Minis und vielleicht noch irgendwie so Choco, wie heißen die? Weiß ich nicht gar nicht.
Choco-Chips.
Ja, so Choco-Chips oder sowas. Ja. Oder so Lion oder so. Und dann war's das. Und dann ist der Rest so, wo die Erziehungsberechtigten so reinkicken, dann so Seitenbacher-Müsli, Fitness-Müsli, Low-Sugar, Low-Carbs.
Tropical-Mix.
Tropical, A-Protein, Sportler-Müsli und so. Müsli. Biercher-Müsli, so.
Ja.
Das ist Deutschland. Und Amerika ist so, hey, komm mal. Komm her.
Was denn?
Du kriegst ja alles.
Alles?
Du kriegst ja alles. Und das nicht nur in normalen Boxen, sondern
die riesigen,
in Zehner. Alles in einem riesen Kanister boxen und so. Und da, wenn du hier reingehst, es ist wirklich wie, Deutschland ist so wie, nee, wir haben Kellogg's zu Hause. Und dann hast du so zwei, ja, wir haben
selbstgemachtes Körnermüsli.
Ja, wir haben Ja-Müsli zu Hause.
Es ist unfassbar. Ich respektiere jeden Menschen, den ich hier sehe, der nicht übergewichtig ist.
Ja.
Weil ich glaube, es ist hier wirklich wie so ein Magnetfeld. Weil es ist so schwer, du kommst da, ich mag Supermärkte sehr gerne und immer wenn ich im Urlaub bin, gehe ich immer erstmal in den Supermarkt, weil ich mag Supermarktkultur, was kann man da kaufen, was gibt es für frische Produkte, was
wo
gibt
ist der
es
Ausgang,
für,
das ja, denke ich.
Was gibt es für konservierte Produkte, wie viel Auswahl gibt es von welchem Produkt, weil zum Beispiel in Deutschland gibt es super viel Auswahl von einem Produkt, Senf sagen wir mal. Und in Amerika gar nicht. Da gibt es zwei Senfs, aber dafür gibt es unfassbar viele Cornflakes. In Deutschland weniger. Oder Softdrinks. Da gibt es in Amerika dann Diet Dr. Pepper Vanilla, Diet Dr. Pepper Cherry, Cherry Coke Vanilla, Vanilla Cherry Coke Diet, Diet Zero, Zero Coke Vanilla Diet und alles in jeder erdenklichen Permutation. Ein ganzer Wand.
Ja.
Und deswegen gehe ich immer rein und gucke so, was kann man hier kaufen, was man sonst nicht kaufen kann. Und was man hier in den USA kaufen kann, relativ regulär, im Laden, sind so Liebesäpfel. So diese glasierten Äpfel an einem Stiel.
Und Libido-Enhancer.
Ja, das stimmt.
Ich auch gesehen.
Ja, es gibt auch Male-Potency-Enhancer, die man kaufen kann. Man kann sehr viele Medikamente kaufen. Hast du nicht einfach so einen riesigen Kanister Schmerzmittel
genau,
gekauft?
Das war ein merkwürdiger Einkauf. Ich habe mir nicht vorgenommen, weil ich benutze tatsächlich ein bisschen zu viel Ibuprofen. Weil ich auch Kopfschmerzen habe oder so und ich neige dann dazu, einfach mir ohne nachzudenken in die Ibu reinzuknallen, weil ich mag auch das Gefühl, so auch Schmerzmitteln. Es ist alles ein bisschen in Watte gehüllt und so. Mhm. Es ist nicht so gesund und ich bin mir da sehr, also ich spare euch die Nachrichten, ich weiß, ich hab das Internet durchgelesen und weiß, dass es nicht so toll ist. Es ist auch nicht so viel, aber ich bin schon ab und zu in der Apotheke und um das zu skippen, diesen Part, habe ich mir überlegt, weil hier gibt es wirklich so eine Spaßpackung Ibu.
Familienpackung.
So eine Familienpackung. Jumbo-Packung. Und zwar ist es ohne Scheiß, gehst du einfach in jede normale Drogerie, du musst nicht mal zur Apotheke gehen, in der Drogerie, deren DM, CVS oder Duane Reade, kannst du so ein Kanister Ibuprofen kaufen, wo 1000 Tabletten drin sind. 1000 Stück.
Wie viel braucht man, um sich umzubringen?
50.
Okay.
Naja, 1000 Ibuprofen sind da drin. Und es sieht nicht nur mega geil aus, es ist auch so befriedigend, weil es aussieht wie so Smarties. Es sieht so geil aus. Und ich weiß nicht, ob ich die nehmen will, weil ich auch Angst habe, was da drin ist. Ein bisschen, glaube ich, eine perfide Angst. Es ist ja auch kein Entwicklungsland. Also, die machen wahrscheinlich Dinge rein, die sind schon okay.
Aber sie haben Erdbeergeschmack. Also, irgendwas ist dann doch noch drin.
Ich mag halt die EU-Richtlinien. Ich mag halt, dass in unseren E-Bus die sind nicht gepuncht mit Speed oder so.
Okay.
Ich weiß nicht. Da habe ich ein komisches USA-Bild. Aber ich traue dir nicht so richtig über den Weg. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die nehmen will. Ich finde die nur geil, sich in das Regal zu stellen, weil es einfach fantastisch aussieht, wie ein Museumsstück. Es sieht aus wie, was ist hier schiefgegangen?
Ja.
Und dann habe ich das gekauft und fand es lustig, ich habe es mitgenommen. Und es war aber ein heißer Tag und ich laufe durch New York und brauchte noch eine Wasserflasche. Und habe dann eine Wasserflasche genommen. Und das war mein ganzer Einkauf. Und dann gehe ich zu der Kasse und ich war mir darüber nicht bewusst, dass für mich war das ein Gag und eine Wasserflasche, die ich gerade brauche. Und habe es nicht so richtig 1+1 zusammengerechnet. Gehe dann zur Kasse und in dem Moment, wo ich diese Tausender-Pack Ibu und die Wasserflasche aufs Band stelle, denke ich mir, ja, es wird Fragen geben. Die werden mich fragen, ob es mir gut geht. Es sieht einfach aus wie Starter-Pack, er will sich umbringen.
Ja.
Er will sich, das ist ein erster Versuch und es wird nicht klappen, aber das ist er vor. Es sah richtig, richtig schlimm aus. Ein 1000er-Pack Ibu und eine große 1-Liter Wasserflasche. Das war kein guter Einkauf. Das ist ein Einkauf, der passt so gut zusammen.
Ja. Aber es wurde völlig selbstverständlich weggepiept einfach.
Es wurde mit einer Selbstverständlichkeit weggewischt, die ich so noch nie erlebt habe, bei irgendeinem Einkauf von mir.
Ja.
Aber das fand ich fantastisch. Das ist schon wirklich sturmfrei hoch 1000.
Ja, absolut.
Ibu.
Es ist auch wirklich alles darauf ausgelegt, dass man sturmfrei hat. Es gibt so viele diese Ready-Made-Meals, einfach wo du in Deutschland halt so ein paar hast. Du hast so deine Froster-Tüten oder TKP, wunderbar. Aber hier hast du Schränke und reihenweise wirklich jedes erdenkliche Gericht, hast du nochmal in so einer Styropor-Microwave-Form und es ist grandios, wirklich grandios. Ich habe hier schon Burger warm gemacht, Hot Pockets, ganze Gerichte, es ist fantastisch.
Edeka ist wirklich so eine Mama.
Ja.
Edeka.
Genau, das ist so wie wenn du, keine Ahnung, zu einer Nachbarin gehst, weil du da so Kommunionsunterricht hast und dann sagst du so, hast du Süßigkeiten? Ja, natürlich habe ich Süßigkeiten, mein Schatz. Und du bist gewohnt so Mini-Twix, und so einzelne Frittstreifen.
Und sie bringt dir Kaugummis.
Kaugummis
und so. Low-Sugar-Kaugummis.
Low-Sugar-Kaugummis und so eine Mandarine.
Genau.
Und denkst
die
dir,
schon ein
was?
Bisschen länger da ist.
Ja, und für das Kind, das
Rosinen.
Da wohnt, für das Nachbarkind, muss es genauso sein, in die USA zu fahren.
Ja.
Das heißt, habt ihr was Süßes, rechnet mit einer Karotte und kriegt einfach irgendwie so Marshmallow-Brotaufstrich auf Snickers.
Ja. Lawinenhaft einfach.
Ja.
Es ist Wahnsinn.
Wobei, ich meine, du erlebst mich vergleichsweise fröhlich. Innerlich geht's mir nicht gut.
Geht's, ja.
Weil wir waren schon ein paar Mal in New York. Und klar, man fährt natürlich in ein anderes Land, andere Stadt, um neue Dinge zu erkennen. Man will was Neues entdecken. Aber wir waren ja schon ein paar Mal da. Und da gibt's für mich natürlich schon so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, da gehe ich wieder hin.
M&M-Store.
So. Unter anderem den M&M-Store.
Ah, okay.
Und das Interessante mit M&M-Store ist ja, es gibt zwei M&M-Stores. In London und in New York. Und wir waren genau in London und in New York. Und dann gehst du in London in den M&M-Store und da heißt es The Largest Chocolate Wall in the World.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, der M&M-Store an sich ist schon Florentins Lieblingsziel.
Ja, absolut.
Der freut sich da so doll drauf
und
seine Augen leuchten. Und dann war er in London und dann haben die da von der größten Wall der Welt gesprochen. Das war für ihn das Größte.
Dann habe ich mir das aber genau angeschaut. Dann habe ich festgestellt, stimmt, ich habe die Quadratmeter gezählt. Das ist die größte Schokoladenwand der Welt. Da gibt es halt so große Röhren, wo halt die M&Ms drin sind. Und unten kann man die sich so rauslassen in so einer Tüte und dann sich seine eigenen Mischungen zusammenstellen. Aber ich habe gemerkt, ja, die, sagen wir mal, die Vielfalt an sich ist groß, aber nur was die Farbvielfalt angeht. Du hast die klassischen M&M-Sorten, Peanut, Chocolate, Crispy. Hast du Peanut Butter hast du dann, glaube ich, noch. Also ein paar, die jetzt nicht ganz konventionell sind. Also die 5 Klassiker-Sorten. Jeweils in 40 Farben. Also wirklich auch unterschiedliche Gelbe und sowas. Und dann dachte ich mir, naja, ist nicht das, was ich suche. Danke, London, ist nicht das, was ich suche. Ich will ja die Sortenvielfalt haben. Dann habe ich mich zurückerinnert an mein
Danke,
Gut.
London.
Danke, du kannst gehen. Wir melden uns.
Excuse me.
Ja, na, we're gonna call. Okay. Und dann dachte ich mir, ach, mein gutes altes New York. Da weiß ich, was ich habe.
Du weißt,
da gibt es nämlich vielleicht jetzt nicht die größte Chocolate Wall der Welt, aber es gibt die größte Auswahl an M&M-Sorten.
Ist das eigentlich belegt oder reden wir von Florentin gefühlt?
Gefühlt unterlegt durch Zählung. Gefühlte Empirie. Und dann,
gelebte Empirie.
Und dann dachte ich mir, ah ja, da, was habe ich da schon alles gegessen in New York?
Ja.
Da gibt's die Karamell, da gibt's die Pretzel, da gibt's die Dark Chocolate Peanut, da gibt's Chili, gab's damals wahnsinnig viele. Und natürlich mein absoluter Favorit der ganzen Welt, Peppermint. Das gab es in London nicht. Und dachte ich mir, das ist ja alles ganz nett hier. Das ist ja alles ganz süß hier in London. Ja, huhu, die großen Hüte, so nett. Aber nicht für mich.
Danke. Nett hier, aber haben sie schon mal Peppermint M&M gesagt.
Genau.
Du bist aber eigentlich genau wie der mein Nachbarsjunge, den ich hasse, bei dem es zu Hause nur so After Eight und Pfefferminz-Süßigkeiten. Ich nehme das als was
der?
Ganz... Nee, so nehme ich es wahr. Ich nehme es als
aber
ganz...
Wie heißt der Freund? Ich will ihn kennenlernen.
Nee, in diesem Bit gerade, in diesem Skit, was wir gerade gespielt haben... wo du den Nachbarsjungen, das Nachbarschaftshaus, bei dem du Kommunionsunterricht
ach so,
skizziert hast.
Ich dachte,
hast.
Der Podcast hat ab nächster Woche einen anderen Co-Moderator und statt dir sitzt dein Nachbarskind hier, weil es Pfefferminz mitbringt.
Guy.
Es hat mich bestochen.
Ich muss sagen, ich verstehe das nicht so richtig. Für mich ist das eine Geschmacksrichtung, die nicht die Süßigkeiten verloren hat. Ich mag auch, also wenn man, Kaugummis, verstehe mich nicht falsch, finde ich super. Minz, Atemerfrischer finde ich super. Ja. Aber alles, was man danach isst oder so, oder auch vom... Leute, die vor einem guten Abendessen oder so Kaugummi haben oder Minz, oh Gott, oder danach Orangensaft essen oder nach dem Zähneputzen Orangensaft. Das
ich
macht alles
ich gebe
kaputt.
Zu.
Ich finde das furchtbar. Und ich will das nicht in meinen Süßigkeiten haben.
Ich gebe zu und glaub mir, die Liebe zu Pfefferminz ist eine schwere, schmerzhafte Liebe. Es ist nicht leicht, Pfefferminz zu
lieben.
Geben
und nehmen.
Weil Pfefferminz ist der Geschmack, der klassisch, sagen wir mal, mit Aufgaben betreut ist. Das ist wie ein Blindenhund. Das ist kein Kuscheltier. Der hat eine Aufgabe.
Atemerfrischung.
Genau, es gibt manche Geschmäcker, die haben eine klassische Aufgabe. Und Pfefferminz ist klassischerweise Atemerfrischung. Also Kaugummi, Zahnpasta, Krankheitstee.
Ist ein Hygieneartikel für mich.
Wenn du krank bist, trinkst du Pfefferminztee.
Ja.
Das heißt, viele Leute assoziieren instinktiv...
Ich werde direkt krank, wenn ich Pfefferminz...
Ja, Pfefferminztee. Pfefferminztee ist lecker. Kann man aber nicht trinken, weil man bei der Körper immer denkt... Alarm, ja. Alarm, irgendwas ja. Muss doch falsch sein hier und dann treten die irgendwas kaputt, nur damit irgendwas kaputt ist und dieses Protokoll folgen können und deswegen ja. Ist die Pfefferminzliebe hart erkauft. Denn immer wenn du dir ein After Eight reinschiebst, dann sagt dein Körper, es ist schon Zahnpasta-Zeit.
Oh, bin ich schon 90 Jahre alt.
Bin ich schon 90 Jahre alt, Zahnseide und alles. Deswegen ist es wirklich hart erkauft, aber ich muss sagen, ich lieb's. Ich liebe es einfach und deswegen kaufe ich mir auch explizit nicht Pfefferminz-Zahnpasta, damit mir das in dieser Geschmack nicht kaputt gemacht wird.
Sondern?
Wenn ich krank bin, ich bin
Haribo.
Sondern Orange oder sowas. Ja.
Orange oder Pfirsich.
Und deswegen, ich bin ja aktuell krank und habe mir extra hier in den USA Blaubeertee gekauft. Da war auch ein Bär drauf. Fand ich witzig, weil es heißt ja, im Englischen heißt es ja Blueberry.
Mhm.
Das Bären-Wortspiel funktioniert ja im Englischen gar nicht, aber trotzdem war ein Bär drauf.
Das ist wie Pizza Hut, ich kann es nur nochmal sagen. Wo,
ja gut, Pizza Hut funktioniert
Englisch,
ja sowohl im Deutschen als auch im Englischen.
Aber nicht mit der Hütte, die ein
mit
Hut,
dem Hut
ist und sowohl auch eine Hütte ist. Das macht keinen Sinn.
Das stimmt.
Naja, ich habe es so oft schon erwähnt.
Ich habe laut gelacht und gehustet, als ich den Bären gesehen habe.
Ja.
Und deswegen dachte ich mir, kaufe ja keinen Pfefferminztee. So. Und jetzt aber London verlasse ich mit einem gnädigen Lächeln. Ist ja alles ganz nett hier. Aber...
Waren Sie jetzt schon mal in New York?
Jetzt kommt New York. New York natürlich erster Tag, direkt Times Square, da ist auch der M&M-Store, Riesending. Gibt's T-Shirts, kann man sich selber die M&M's bedrucken lassen. Toller Laden, gehe ich hin.
Man kann sich die M&M's bedrucken lassen.
Du kannst dir erst die M&M's, da gibt's auch diese großen Plexiglasröhren, da kannst du dir auch deine M&M-Mischung rauslassen und dann in eine Extramaschine schütten, dann wird ein Foto von dir gemacht und dann wird's auf die M&M's gedruckt.
Auf die kleinen M&M's?
Auf die kleinen M&M's,
die du essen kannst.
Die du auch essen kannst,
mit was wird dir drauf gedruckt?
Tinte.
Tinte.
Naja, essbare Tinte nehme ich an, aber irgendwas in der Richtung. Habe ich auch noch nie gemacht, Graphit. Interessiert mich nicht, weil ich mampf das Zeug rein. Und dann gehe ich dahin und denke mir, oh, endlich zu Hause, klapper so die verschiedenen Sorten an, denke mir, oh, es gibt tatsächlich einige neue Sorten. Cold Brew Peanut ist zum Beispiel jetzt auch relativ dabei. Kaffee mit Peanut oder
nee, Cold Brew Kaffee, also kalt gebrühter. Also es macht gar keinen Sinn im
M&M. Ja, aber vom Geschmack her.
Albern. So. Americano M&M, ein gestreckter Espresso. Also Leute, jetzt ist einfach nur albern.
Und dann S'mores gibt es jetzt als Geschmackrichtung.
Chai Latte M&M's, auch nicht zu verwechseln.
Ja.
Vergessen.
S'mores sind ja diese gegrillten Marshmallows in Schokokeks. So, das gibt es jetzt auch als M&M, wunderbar. Schau mir, oh toll, neue Sorten. Suche und suche, aber finde nicht Peppermint. Stellt sich raus.
Excuse me? Where's the Peppermint? Hast du laut nachgefragt?
Nee. Ich habe alles abgesucht, bin dreimal. Ich habe alle aus dem Weg, da ist viel los. Wurde schon alle aus dem Weg. Das kann nicht sein. Oh, vielleicht noch im ersten Stock. Vielleicht, naja, wenn die Höhle rein muss ja irgendwo herkommen. Vielleicht im ersten Stock. Dann gehe ich hoch.
Hey, warum sind meine Tochter gerade aus dem Weg geschubst?
Hast den Weg! Und dann stellt sich raus, es gibt einfach keine Peppermint M&M's mehr. Und.
War, weil die nicht liefen wahrscheinlich. Hey. Hey. Hey, Florentin. Hey, nicht weinen.
Ich war in jedem Supermarkt. Und bei jedem Kiosk. Und vor allem, das Frustrierendste, was ich gefunden habe, war in einem Supermarkt. Es gibt dann diese richtig großen Packungen M&M's. Und da gibt es dann Peanut Butter, Pretzel, ganz verschiedene Sorten. Und dann war ein Abteil leer. Und dann schaue ich aufs Preisschild.
Da muss man kurz the scene setten. Wir waren nämlich beim 9/11 Memorial, Commemorial.
Ja.
Commemoration.
Ja.
Haben wir gestanden, haben geguckt, Kamala Harris hat über der Commemoration gesprochen.
Mhm.
Und dann waren wir danach in der Station von diesem Memorial und da war ein Supermarkt drin. Weil dieses Memorial, diese Station da an dem neuen World Trade Center ist auch einfach inzwischen eine Mall. Vielleicht war es auch immer schon eine Mall.
Ja, das ist so gleichzeitig Gedenkstätte und Mall. Einfach. Also so beides.
Und sehr Amerika. Und da waren wir drin und dann hat Florentin keine Peanut Butter.
Am 11. September, am Ground Zero, war ich im Supermarkt und habe dort diese Lücke im Regal gesehen, schau aufs Preisschild und steht da Peppermint.
Das war Florentin das Schlimmste, 11. September.
Ja, meines Lebens.
Deines Lebens.
Das heißt, es muss diese Peppermint M&M's noch so vor so kurzer Zeit gegeben haben, dass dieses Preisschild noch steht, aber sie nicht mehr nachgeliefert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die um ein paar Wochen, Monate verpasst. Niemand hat es mir gesagt.
Hast du es mal recherchiert?
Wir müssen es mal recherchieren, aber ich traue mich nicht, weil ich will nicht lesen. Wurde nicht erneuert, gibt's nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt.
Wurde am 7.9. aus dem Sortiment genommen.
Ich kann einfach keinen zweiten Trolley Cheesecake ertragen. Die Trolley Cheesecakes waren die besten Süßigkeiten der Welt.
Die Mentos Energy auch, wurden mir auch genommen.
Die Mentos Energy wurden dir genommen und jetzt die Pfefferminz M&M's. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Grund mehr hierher zu kommen. Dieses Drecksloch.
Okay. Alles klar. Hey.
Mülleimer in der Stadt! Schwitzender Mülleimer! Kaum, ich war schon mit Pfefferminz M&M kaum zu ertragen und jetzt sitze ich hier.
Aber ich habe versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, bin durch die ganze Stadt gefahren. Um die Junior Mints zu besorgen. Junior Mints kennt man auch aus Seinfeld. Es sieht eigentlich aus wie große Peppermint M&M's, die in so einer, das aussieht wie so eine Tablettenpackung kommen, wo du unten so ein kleines Loch reinmachen kannst und dann kann man sich so rausmachen.
Die sind auch bekannt, ja.
Die sind bekannt und eigentlich genau das, was Florentin mag, habe ich ihm besorgt. Habe ich ihm geschenkt.
Das sind so ein bisschen wie After Eight M&M's. Also After Eight hat ja im Vergleich zu M&M eine recht dünne Oberfläche und auch nicht diese Zuckerkruste. Also es ist eher
und bessere
weicher,
Schokolade.
Weicher und ist auch gut auf jeden Fall. Man muss nur gucken, dass man es gut kühlt, weil sonst schmilzt es alles zusammen.
Aber jetzt mal unter uns. Wir sind ja unter uns. Die M&M-Schokolade ist doch absolute Scheiße.
Köstlich.
Lecker. Ich finde auch Hershey's, diese Schokolade, diese Hershey's Kisses, abgestandene Drecksschokolade. M&M's Drecksschokolade. Sorry. Ich weiß nicht, weil du holst ja immer in diesem M&M-Store aus diesen Riesenkrügen, die nicht leer werden das ganze Jahr. Und da sind die so abgestanden, so stelle ich mir das immer vor. Aber ich bin M&M's immer nur ausgesetzt durch deine Plastiktüte, was glaube ich die gleichen Tüten sind, mit denen man Fische kauft.
Ja.
In so Zoohandlungen.
So, und genau.
Und dann füllst du die da auf aus diesen Dingern, die so ein Jahr lang rumstehen. Und es schmeckt einfach nach abgestandener Scheißschokolade. Die ist schon so weiße Flecken über. Ich hasse das.
Und genau diese Tüte, wo ich einmal jede Sorte, die es im M&M-Store gab, reingetan habe, habe ich Steffen angeboten. Habe ich ihm so eine Handvoll M&M gegeben. Und dann habe ich gesagt so, ja, rate mal, welche Sorten das sind. Weil du kanntest ja die Sorten nicht. Und vielleicht habt ihr Steffen kennengelernt als sehr anspruchsvollen, geschmackvollen Kenner der schönen Dinge im
Was
Leben.
Was kommt jetzt?
Allerdings.
Ja, habe ich nicht hingekriegt.
Konnte Steffen keine einzige Sorte richtig benennen.
Ja, was nicht für M&M, das Produkt M&M
und
spricht.
Und jetzt sitzt er hier und sagt, M&M hätte schlechte Schokolade, das schmeckt
das ist genau
ja alles
mein Punkt.
Nicht. Ist aber nicht in der Lage, ein Crunchy M&M von einem S'mores M&M zu unterscheiden. Ja. Da muss ich mich schon fragen.
Ich bin nicht so ein Süßigkeiten-Konnoisseur. Und das ist auch nicht geil. Diese ganzen synthetischen Geschmacksrichtungen, die da reingeballert werden. Ich halte es einfach für minderwertiges Kackprodukt. Mhm. Und deswegen kann ich da jetzt auch nicht die Unterschiede schmecken zwischen einem Small M&M's, wo ich gar nicht wusste, was das überhaupt ist.
Gut, dann komme ich von der anderen Seite. Dann komme ich von der anderen Seite. Nämlich, es gibt ja bei M&M nicht nur die Nascherei, sondern auch die Figuren. Jede Sorte ist ja auch eine Figur. Und normalerweise werden jetzt wahrscheinlich schon viele in die Tasten hauen. Stimmt das nicht, natürlich. Weil wenn du dir Schokoladen-M&M's kaufst, hast du alle Farben. Wenn du Peanut-M&M's hast, hast du alle Farben. Aber in der M&M-Lore haben schon die einzelnen Sorten auch ihre Farbe. Normalschokolade ist rot, Peanut ist gelb. So wird ja auch die Farbe der Verpackung dann gewählt.
Genau.
Und natürlich grün war immer die, die Frau. Die Femme Fatale-Frau, die immer so mit so langen Liedern.
Minty?
Lied.
Ja, Lied.
Dingern halt, die so ein bisschen die unerreichbare Dame Femme Fatale-Vibe hatte, so ein bisschen.
Für welche stand sie? Für welche Geschmacksrichtung?
Pfefferminz, grün.
Ja.
Grün.
Okay.
Und interessanterweise hat diese Femme Fatale jetzt mein Herz gebrochen und mich in den Untergang gerissen. Sie hat mich erst verführt und mir dann das Herz gebrochen.
Ich war nie an ihm interessiert. Ich wusste immer, es war eine kurze Sache. Kurz, intensiv.
Aber ihr hattet so viel Spaß damals.
Wenn man Pfefferminz liebt, ist es ein Geben und Nehmen.
Aber du hast ihm alles versprochen. 2018, du warst in New York, ihr hattet einen herrlichen Sommer zusammen und du hast ihm alle seine Träume erfüllt.
Er hat mir nichts bedeutet. Ich habe mit ihm gespielt. Er war ein Junge, er war ein Kind. Er kam hier an, New York.
Und jetzt lässt du ihn einfach fallen?
Diese Stadt riecht nach Müll und Betrug. Und Pfefferminz.
So. Und das ist doch eine coole Figur.
Ist
die
jetzt
Figur
gestorben
will man
in der
doch,
Lore?
So, ja,
Lore?
Sehr gute Fragen, die jetzt kommen. Wie wird das M&M Universe, Cinematic Universe, das jetzt aufgreifen? Weil es gibt jetzt keine offiziell grüne M&M-Farbe mehr. Und ich wüsste nicht, welche grün sein soll. Cold Brew?
Waldmeister?
Nein. Oh ja. Da machen wir gerne weiter. Ja, Waldmeister bin ich sofort dabei. Aber das ist natürlich ein Problem.
Du hast
weil
den Geschmack einer 60-Jährigen, von wo der Mosel Riesling schon sämtliche Geschmacksknospen weggeätzt hat. Frau irgendwie so aus Oberfranken. Das ist so dein Geschmack, den du hast. Waldmeister, da bin ich sofort dabei. Und dann noch ein Eierlikörchen obendrauf.
Ich habe meine Oma immer gerne im Altenheim besucht, weil da gab es immer After Eight.
Kann mir genau vorstellen.
Und dann
gab es so Dispenser, an jeder Ecke gab es so After Eight Dispenser.
Es war an jeder Ecke so eine kleine Schale und ich habe gesagt, wollen wir nicht mehr nochmal Oma besuchen? Und ach komm, lass uns mal besuchen.
Wisst ihr, was wir heute machen könnten? Zur Oma fahren.
Yeah!
Und deine Eltern so...
Ach, wirklich? Letztes Wochenende
wir
schon?
Waren letzte Woche schon da. Altersheim. Was will der Junge ins Altersheim? Mit dem stimmt doch was nicht.
Schatz, wir schenken ihm jetzt eine Playstation, ja, damit er nicht jedes Wochenende zu Oma fahren,
ja,
will.
Ja.
Aber After Eight ist natürlich auch geil, weil jede Tafel hat so ihren kleinen Aktenordner, also eine kleine Hülle, wo man so sagt, so, man kann das
ich
wie
mag
so ein Aktenordner,
bisschen,
wie so Akten durchgehen, so diese After-Aid-Tafel und sagen, so, was haben wir hier unter A? Aha!
After-Aid!
Schuldig!
Ich mag das auch, ist natürlich eine ökologische Katastrophe, aber ich mag diese Süßigkeiten.
Wirklich?
Wahrscheinlich schon. Aber ich mag diese Süßigkeiten, die so dich ein bisschen zu ernst nehmen für das, was sie sind.
Oh ja.
Wie Ferrero Rocher.
Ja.
Was denkt Ferrero Rocher, was es ist?
Ja.
Ist ja jetzt keine High Class.
Ja. Diese brillante Ferrero Rocher Werbung, wo das dann in so Gold eingehüllt wird und dann mit so einer ganz langen Pinzette wird noch dieses kleine Ferrero-Schildchen draufgetan. So, das hatte so was ganz Edles, Fantastisches.
Ja, das hat dann
und
drei
jetzt
Parts.
Schnitt in die Fabrik.
Igor, die Maschine da hinten klemmt.
Hey, wir brauchen noch mehr Schmier.
Gib rein. Hol die Höhlentrolle. Die Höhlentrolle.
Ja, nicht so an.
Lass die Kohle nachwerfen. Freiheit. Ich möchte Freiheit.
Halt die Klappe. Nur die feinste Schokolade mit erlesenen Haselnussbrocken. Ding.
Haselnussbrocken. Ich weiß nicht, ob das dein Punkt hält. Aber Ferrero Rocher ist für mich toll, weil es ja in drei ist ja nicht nur dieses Schildchen oben drauf, dann dieses Gold-Wrap und unten hat es dann noch diesen Muffin-artigen.
Diesen Sockel, ne?
Dieses Tütü an.
Oh, ach, herrlich.
Das ist wirklich, was glaubt ihr, was es ist? Wirklich, Ferrero Rocher, overdressed.
Das stimmt schon, ja, ist schon gut.
Aber das, bei After Age stimmt das auch, die sind so individuell verpackt, das macht schon was aus.
Einfach. Das macht total was
aus.
Weil
ich denke, das ist wirklich sofort wertig, aber es ist genauso.
Wo es aber nicht so ist, sind diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Quadrate, diese Fruchtgummi-Quadrate, die es so in so einem großen Plastiksack gibt, die es oft so als Kamelle gibt, die man dann aber erst so auspacken muss, wo dann dieses halb geschmolzene, verzogene Quadratteil ist, was so leicht nach dem Geschmack schmeckt. Und das ist interessant, weil so ein Teil auszupacken, dauert exakt so lange, wie es zu essen.
Ja. Andererseits Schokobons, da ist die Ratio besser.
Ja.
Die Proportionen stimmen. Man macht es auf und isst's.
Genau. Und da kannst du quasi einen ganzen Nachmittag damit verbringen, unterbrechungslos diese Quadrate zu öffnen, zu essen, zu öffnen, zu essen. Und genau während du das nächste geöffnet hast, kannst du das zweite auch wieder essen. Das ist genau komplett Akkordarbeit.
Ja, und das versuchst du auch gar nicht so wertig daherzukommen.
Nee.
Das ist wie so schnell verpackt, hier.
Ja.
Ja, die gefallen mir nicht. Die gefallen mir nicht. Aber Ferrero Rocher brech gern aus.
Können wir mal mitbringen hier nach New York. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Viele Sachen gibt es ja. Also ist natürlich auch interessant, so eine Reise in ein anderes Land ist natürlich eine Reflexion auf das Heimatland auch. Und wir laufen da so durch Brooklyn, auch wieder ein bisschen abgerissene Gegend und sehen so einen German Secondhand Shop.
Mhm. Und drin waren auch keine Sachen aus Deutschland. Aber
also ihr wollt gebrauchte Sachen aus Deutschland haben? Also wer in Brooklyn steht morgens auf und sagt, so, jetzt eine gebrauchte Lederhose oder gebrauchte Uniform
kommt
oder
das
so eine
noch aus
Armschärpe oder so?
Made in Germany Ding, Qualitätsprodukte, die halten noch länger, die halten auch im zweiten
Hand. Ach,
das
kann sein, ja, das ist dann so ein BMW, so ein gebrauchter. Wir waren leider nicht drin, wir hatten es sehr eilig und hatten Todesangst und deswegen mussten wir da schnell.
Ja, wir laufen mit Todesangst und Schweiß auf der Stirn laufen wir durch die Nacht.
Ja, was hast du recherchiert? Was ist die Chance, dass wir umgebracht werden?
So, und es fing schon wieder an zu rattern. Wir haben uns wieder tot diskutiert, deswegen sind wir beide heiser vor dieser Aufnahme schon. Weil die Chance, stand im Internet, die Chance bei uns abgestochen zu werden, genau in dem Viertel, in dem wir sind, ist 1 zu 35. Was nicht hoch ist und definitiv nicht niedrig.
Ich glaube, es ist die Höchstwahrscheinlichkeit, die wir je hatten, oder? Wir haben ja immer über diese Haie gesprochen, mit 10.000 oder so. Also alles zweistellig ist schon huiuiui.
Aber jetzt ist schon weird, weil es ist wieder die Frage. Wir sind 10 Tage da. Also wir beanspruchen das Schicksal jetzt nicht so krass. Aber bei 1
ist es dann 10 zu 36? Wofür steht die 1? Oder?
Ja, genau. Das eine Mal, wo du es machst.
Und es ist jedes Mal, wenn du durchläufst? Oder jeder Tag oder was?
Nee, sondern an jedem 35. Mal. Nee, gut, entweder du bei jedem 35. Mal oder jeder 35. wird abgestochen. Heißt, die Chance, abgestochen ist jetzt auch übertrieben, da stand drin,
Victim.
To be a victim. Ein Opfer zu werden.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, was heißt, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist wahrscheinlich dann einfach Handy abgezogen.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, du wurdest schon Opfer in gewisser Weise. Ey, Papi.
Ja, genau.
Also eigentlich wenn das schon als Opfer zählt in irgendeiner Weise.
Papi. Oh, Papi. Papi. Und nachts lag ich da im Bett. Und habe mich gewälzt im Schlaf, weil mir es nicht aus dem
Kopf. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Wirklich, ich wäre so der dümmste Zeuge der Welt, wenn dir jetzt wirklich was passiert wäre.
Sie war noch dabei.
Und ich als Zeuge, ja, aber schau, ich hab dieses Pärchen, und das ist ja unglaublich, ne? Also da fahre ich rein und dann sehe ich die und beim Rausfahren sehe ich die gleichen
so,
wieder.
Jetzt zeigen Sie mal, was Sie da gemalt haben. Sie haben noch den, Sie sollten ja den Täter malen. Oh, Sie haben das Pärchen gemalt.
Ja, aber die habe ich gesehen.
Warum
und
die nichts
waren
an?
Jung und verliebt.
Warum haben die beide nichts an?
Ja, weiß man ja, was so junge Dinger.
Was machen die denn auf dem Bild?
Na ja, also. Ach, bitte Sie, jetzt schauen Sie mich nicht so an. Papi.
Ich bin nicht Ihr Papi.
Das ist dann auch das Daddy, oder? Einfach, also als.
In der spanischen Variante.
Papi.
Papi. Papi. Na, aber dann jetzt neuerdings, ne, ist auch so, wenn man ein neues Wort lernt, dann begegnet es einem plötzlich sehr häufig. Ist mir es häufig begegnet bei Jugendlichen, die sagen, hey, Papi.
Ah, sowas wie Bro, oder wie?
Bro.
Oder bis, Macher.
Ja, ja.
Ey, du bist ein echter Papi.
Genau, du bist ein richtiger Papi.
Setz dich vielleicht auch durch, ne?
Der Bre.
Also, wir sind ja hier immer so ein bisschen in der Keimzelle der Jugendkultur Deutschlands. Das heißt, alles, was vielleicht irgendwann rüberschwappt, ist jetzt hier schon unterwegs.
Genau. Vielleicht kommt Papi irgendwann nach Deutschland. Und Susanne Daubner wird es in ein paar Jahren in den Tagesthemen vorlesen.
Papi.
Und irgendwo sitze ich und mache.
Das wäre deine persönliche Hölle, wenn das in Deutschland jetzt populär werden würde.
Oh mein Gott. PTSD. Nee, es war ja nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt alle anderen Sachen, die passieren, verharmlost. Sicherlich kann ich mich darüber aufregen, aber es war jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, ja, aber ist schon unangenehm.
Schon uncool, ja. Ja, wir sind noch ein paar Tage hier. Wir freuen uns sehr. Wir machen viel Unterricht, wir nehmen viel Unterricht, sind sehr aufgeregt immer. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine tolle Stadt.
Ja, wir lernen Spanisch. Und nein, wir lernen, machen so ein bisschen Improv-Coaching. Dafür sind wir hier und haben da glücklicherweise ein paar Leute gefunden.
Ja.
Und macht großen Spaß und wir schauen uns ganz viele Shows an. Wir waren auch schon im Musical. Wicked!
Das Scooter-Musical.
Ja. Großartig, verrückte Hexen. Was ja so ein bisschen in der Welt von Wizard of Oz spielt.
So ein bisschen.
Was mir wieder hart vor Augen geführt hat, dass ich nie Wizard of Oz gesehen habe.
Nee, Flutin kam aus dem Musical, hat gesagt, ich muss wirklich nochmal Alice im Wunderland gucken. Und ich habe das akzeptiert als Statement. Dachte mir aber, wollen wir nicht darüber reden, dass wir gerade 3 Stunden Leuten zugeguckt haben, die Wizard of Oz singen. Und Flutin geht raus und sagt, ich muss echt mal wieder Alice im Wunderland gucken, habe ich nicht verstanden, aber dann.
Stellt sich raus, nicht nur habe ich Wizard of Oz nicht gesehen, ich dachte auch, Alice im Wunderland ist das gleiche wie Wizard of Oz.
Du dachtest, es wäre ein Cinematic Universe.
Ich habe beides nicht gesehen. Ich dachte, es wären einfach unterschiedliche Namen.
Ja, nee.
Aber
andere Welten.
Aber in beiden gibt es doch so ein kleines Mädchen, das dann die Welt rettet. Weil auch bei Wizard of Oz wird doch dann die Hexe von so einem Mädchen, Dorothy.
Ja, gut, wenn du jetzt über kleine Mädchen, die Welt retten, redest, dann ist das. Alles das Gleiche. Dann ist Dora the Explorer das Gleiche wie Herr der Ringe.
Ja, Bibi Blocksberg.
Bibi Blocksberg.
Harry Potter. Ja, ist dasselbe.
Ne? Überall.
Ja.
Überall.
Ja, das stimmt.
Nee, ist nicht das Gleiche.
Ich bin echt verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt.
Es sind traumartige, fiebertraumartige Welten, in denen ein kleines Mädchen versucht, Ordnung zu stiften.
Ja.
Letztlich. Von daher, ich verstehe schon die Verwirrung.
Aber Alice im Wunderland, das ist das mit dem Kaninchen und dem
Rabbit Hole.
Und Wizard of Oz, da ist sie von Anfang an in der Welt.
Ich meine schon, bin mir auch nicht sicher.
Sie ist ein Ozzian, weil, also ich dachte mir erstmal, als sie da reingekommen sind, dachte ich mir, oh Gott. Weil der Vorhang vor der Show, der war zu und der war eine riesige Karte einer Fantasy-Welt. Und mir ist erstmal das Herz aufgegangen. Ich liebe ja Fantasy, Drachen, Zauberer, oh.
Das ist ja genau
Kreatur,
deins.
Das ist ja genau meins. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder von Cool Guy Stefan, Designerstuhl Stefan, erklären lassen.
Wenn du mich so wenig magst.
Hab ich ja schon mal besser gesehen. Und dachte mir, jetzt geht's los. Aber Stefan, riesige Augen, glasige Augen. Hat den riesigen Drachen gesehen, der über der Bühne war und
klar.
Du warst begeistert.
Klar. Du vergisst ja immer, dass ich auch vor allem, es ist Charaktereigenschaft Nummer 1, wahnsinnig begeisterungsfähig bin.
Das stimmt.
Ein naives Kind, was große leuchtende Augen hat, wenn es irgendwo hingeht.
Ja.
Und dann kommt der ganze unsympathische Rest und dann lange nichts und dann.
Ja, ja.
Ich habe gerade gedacht, weil wir haben auch mal recherchiert, warum es eigentlich, warum heißt der Stadtteil The Bronx? Warum hat er den coolsten Namen der Welt? The Bronx.
Ja, sind Dinge cool, weil, also sind Namen cool, weil sie coole Dinge benennen? Oder haben coole Dinge schon einfach coole Namen?
Geht, denke ich, irgendwie Hand in so, Hand, also, aber ich finde auch.
Aber es kann kein Zufall sein, dass coole Dinge immer coole Namen haben.
Brooklyn.
Ja.
The Bronx, Manhattan. Alles ja, cool.
Mega cool.
Wir haben geguckt, The Bronx. B-R-O-N-X geschrieben auch. Geil. What amazing. So geil. Sieht geil. Es sieht auch auf der Karte geil aus. Manhattan, Brooklyn, The Bronx.
Ja, mit dem The.
Perfect.
At the. Ja. Yeah.
Also ich, wenn man mit einer Frau spricht, die The heißt. At the. Naja. So, und dann haben wir geguckt, woher, warum heißt das so? Und das war wohl ein niederländischer Typ, der hinkam. Governor dieser Stadtviertels oder sowas war, es gegründet hat, der hieß Bronk. Herbert Bronk oder sowas. Und das, da haben wir gesagt, gehen wir heute Abend noch zu Bronx.
Genau.
Und dann,
mit, also Bronx.
Genau.
Gehen wir noch zu Bronx.
B-R-O-N-C-K.
Genau.
Und das wurde
zu McDonald's. Gehen wir noch zu McDonald's.
Genau. Ja. Und aus dem Genitiv B-R-O-N-C-K-S wurde dann X hinten.
Geil.
Fantastisch. Deswegen dachte ich aber gerade bei Oz und Ozzy, warum nennen wir nicht Ostdeutschland Oz?
Eigentlich richtig gut.
OZ.
Oz.
Oz. Es sind nur noch die Ossis.
Finde ich richtig gut. Die Ossis, aber halt cooler mit Z.
Aber ist doch geil.
Z, je weiter hinten im Alphabet ein Buchstabe ist, desto cooler ist er. X ist cooler als S. Z ist cooler als
Q
S.
Q ist geil. Q ist mega.
Ist richtig gut. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr, also viele Sachen abgekürzt werden. Da ging es zum Beispiel irgendwie It's nanana season.
Ah.
Und statt Season wurde SZN geschrieben. Season. SZN. Und da dachte ich mir auch, okay, man versucht einfach so viele Zs und X und Ys reinzubringen, wie es geht. Weil X, Y, Z ist einfach die letzte Reihe des Alphabets. Das sind die Cool Kids. Das sind die Coolen, die jeder auf seiner Party haben will.
Voll geil. Aber Oz für Ostdeutschland?
Finde ich richtig gut. Oz.
OZ einfach.
Oz.
Nur. Und auf der Karte steht dann so Westdeutschland, Oz.
Ah, geil. Wes. Oz.
The Oz.
Richtig gut.
Ja, wäre schon cool, finde ich auch. Finde ich nicht so schlecht.
Aber ich frage mich bei solchen Sachen immer, wie genau sowas abläuft. Weil Bronk, dann heißt ja der Stadtteil Bronk. Oder der hat ja einen anderen Namen dann als Bronk, Herbert Bronk, der Governor war. Und irgendwann hat man gesagt, nee, wir nennen ihn um, weil alle sagen Bronk. Also ich verstehe, wie das auf einer verbalen Ebene funktioniert, dass sich Dinge einfach so einschleifen. Aber dann irgendjemand den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, das Schild abschrauben, neues Schild in Auftrag geben, sagen,
fucking X.
Hey, verbal, normal, umgangssprachlich sagen alle Bronx, X Bronx, ich gebe das jetzt in Auftrag und hänge 10.000 dieser Schilder auf in der ganzen Stadt. Das finde ich immer so verrückt.
Ja, Köln war ja auch immer Köln mit C geschrieben und dann irgendwann hat man gesagt, fuck this, K. Und wahrscheinlich denken dann Leute, ah, wie cool ist das denn? Die schreiben es mit K, obwohl es Köln heißt. Das schreibt man natürlich mit C. Ah, wie cool ist diese Stadt? Wir schreiben es mit K. Unser Verständnis von cool ist ja nur viel näher an den Amerikanern dran, weil es halt viel jünger ist. Ich glaube, geschmacklich finde das alles cooler, weil die Zeit, in der diese ganzen Namen entstanden sind, viel, viel näher an uns sind, als die Zeiten, wo es Kolonium hieß.
Das wusste ich gar nicht, dass Köln mal mit C hieß. Das heißt, diese Änderung hat sich in der Welt noch nicht durchgesetzt, weil Cologne ist weiterhin mit C. Eigentlich müsste das auch rüberschwappen und man sagt übrigens, Cologne heißt auch Cologne mit K. Aber übrigens, das finde ich ja.
Ich mag es übrigens sehr gern, in der Welt rumzureisen und zu sagen, ich komme aus Cologne, also in der englischsprachigen Welt, weil die natürlich immer das Parfüm.
Genau, so Rasierwasser heißt Cologne ja auch.
Ja, genau, also genau.
Ja.
Eau de Cologne. Und weil das ja auch da erfunden wurde. Das Parfum wurde ja, es gibt noch den Streit zwischen den Parisern und den Kölnern, wo das Parfum erfunden wurde. Das ist irgendwie einigermaßen zeitgleich aufgeploppt in den beiden Städten, aber die Welt hat sich, also die englischsprachige Welt hat sich auf Köln geeinigt.
Das heißt, du sagst, das Parfum ist ein Propagandafilm.
Ich sage ja. Und dann sage ich in Köln, in englischsprachigen Welt immer, ich komme aus Köln, also Cologne. Und ich finde das immer cool, weil
dafür, dass was damit, ja.
Best basically eine hässliche Shithole-Stadt ist. Also ich mag Köln sehr gerne.
Ja.
Ist nicht die schönste Stadt.
Aber wir alle wissen, wie es aussieht.
Ja, genau. Aber es wirkt so, es wirkt so wie Bruchtal oder so wie so eine Fantasy-Welt. Und man
denkt, halt da so, duftet so, da kommen die schönen Gerüche her.
Ja, genau. Man denkt so, oh, das ist, glaube ich, eine coole Assoziation weckt das dadurch. Ja. Das ist halt was Schönes.
Aber ich mag diese Momente, wo so eingeschliffene, langfristige Prozesse festgenagelt werden. Ich würde da gerne eine Serie drüber sehen, über dieses Köln-Köln-Ding, wo du dann einfach sagst, so, da gibt's, bestimmt gab es Leute, die gesagt haben, nein, das soll alt heißen. Da gab es bestimmt einen Streit, das war halt so, das sind halt diese gesellschaftlichen Themen, die dann halt komplett in Vergessenheit geraten, weil das irgendwann mal ein Riesenthema war, riesen Twitter-Thread, 1 von 80.
Ex-Thread.
Ja, damals Ex, ja. 1 von 80, wo irgend so ein Mönch dann einen riesen Thread rausgehauen hat, warum es doch Karm heißen soll, finde ich mega spannend. Und dann irgendwann ist es
egal. Möchte noch einen Namen in den Ring werfen. Stefan.
Wer ist für Stefan? Gut, eine Stimme ist notiert. Ja, haben wir gesehen. Haben wir gesehen, danke. Sie können nicht 2 Hände hochheben. Stefan. Stefan, wir können alle sehen, dass Sie 2 Hände...
Was für ein cooler Name ist Stefan denn?
Wir können alle sehen, dass Sie 2 Hände in die Höhe halten. Stefan, Ihr Fuß. Das ist kein
Stefan. Ja. Gut.
Leute.
Nächste Woche sind wir wieder in Köln.
Keine Angst. Da gibt's keine Reisefolge mehr. Ich weiß, da gibt es keine Reisefolge mehr und wir erzählen, was wir so machen, sondern da gibt es ganz normal weiter. Dann sind wir wieder schon in Köln unterwegs. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche.
Ja.
Macht's gut.
Und checkt Patreon aus, denn da könnt ihr uns sehen. Das ist neu, ein Feature. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Pufo-Club beitreten.
Genau, kompletten Podcast als Video. Haut rein und wir sehen uns nächste Woche.
Wir heben ab. It's a US Bird Production.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.